Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hongler und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast an der Uni St. Gallen. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ich sitze hier mit Florian Regli. Florian, willst du dich kurz vorstellen?
Ja, das kann ich gerne machen. Ich arbeite in meinem Hauptberuf bei der Roche in Basel in der Steuerabteilung und jeweils am Mittwoch 20% an der Uni am Institut. Mein Fokus ist Unternehmenssteuerrecht und entsprechend freue ich mich heute mit dir über das verdeckte Eigenkapital zu sprechen.
Genau, wir unterhalten uns heute über eine Bestimmung des Gewinnsteuerrechts und zwar Artikel 65 DBG. Es geht eben um das verdeckte Eigenkapital. Und zwar bedeutet das, dass unter gewissen Voraussetzungen Fremdkapital wie Eigenkapital behandelt wird für Gewinnsteuerzwecke. Vorab die Frage an dich, Florian. Warum spielt es überhaupt eine Rolle, ob eine Investition als Fremd- oder Eigenkapital behandelt wird für die Gewinnsteuer?
Die einfache und direkteste Antwort ist, weil sie steuerlich anders behandelt wird. Die etwas längere Antwort ist, auf der einen Seite haben wir die Finanzierung durch Eigenkapital. Und bei Finanzierungsthemen gibt es immer zwei Seiten anzuschauen. Einerseits ist die Einlage, die Hingabe des Eigenkapitals oder der Finanzierung. Dann über die Dauer die Finanzierung der Rückflüsse von der Entschädigung für die Finanzierung und dann effektiv die Rückzahlung oder die Rückgabe der Finanzierung selbst. Und beim Eigenkapital, die Einlage ist steuerneutral, ist so vom Gesetz vorgesehen. Dann die Entschädigung für das Eigenkapital ist klassisch die Dividende. Die Dividende bei der leistenden Gesellschaft ist steuerlich nicht abzugsfähig. Die folgt aus dem Gewinn, ist ein Teil der Gewinnverteilung. Klammer auf, allenfalls Verrechnungssteuerthema, aber ein anderes Thema, hier sprechen wir über die Gewinnsteuer. Und dann die Rückzahlung des Eigenkapitals, die ist auf Ebene der Unternehmung auch nicht steuerlich abzugsfähig, ist eine Rückführung des Kapitals. Dann auf Ebene des Anteilsinhabers, die Investition selber ist steuerneutral, Klammer wieder auf, allenfalls Emissionsabgabe. Dann die Dividenden, die vereinnahmt werden, sind in der Regel in der Schweiz durch den Beteiligungsabzug, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist auch fast nahezu steuerbefreit. Und dann die Rückzahlung des Kapitals ist auch nicht steuerlich relevant, ist kein Einkommen. Das auf der Eigenkapitalseite.
Genau, und wo liegen jetzt die großen Unterschiede zum verglichen mit dem Fremdkapital?
Fremdkapital, die Hingabe ist kein steuerlich nicht maßgebend, gewinnsteuerrechtlich nicht maßgebend. Das heißt, es ist eine Schuld, eine austauschrechtliche Beziehung. Und dann kommt der große Unterschied, wie der Zins behandelt wird. Der Zins ist abzugsgeschäftsmäßig begründeter Aufwand, abzugsfähig bei der leistenden Gesellschaft und ist Einkommen beim Empfänger. Das heißt, ein bisschen untechnisch oder rechtlich untechnisch, ein bisschen ökonomisch gesprochen, er wird der Besteuerung am Ort der Gesellschaft entzogen und es wird beim Anteilsinhaber dann besteuert. Und die Rückgabe ist dann wieder steuerneutral möglich, die Rückzahlung.
Also wenn ich das zusammenfassen kann, dann ist der wesentliche Unterschied sicher einmal die Abzugsfähigkeit der Zinsen verglichen mit der Nicht-Abzugsfähigkeit von Dividenden. Aber wir haben immer noch andere Steuerarten, die auch eine Rolle spielen, wie die Emissionsabgabe, die eigentlich nur beim Eigenkapital greift und die Verrechnungssteuer, die grundsätzlich auf Dividenden erhoben wird und auf gewissen Obligationen oder auf Obligationen im Allgemeinen, aber dafür müssen Fremdkapitalinvestitionen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Jetzt bedeutet das, dass dann die Fremdkapitalinvestition immer steuergünstiger ist?
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, man muss verschiedene Konstellationen anschauen. Und ich glaube, dass das eine ist mal, ist die Transaktion zwischen den beiden Steuersubjekten innerhalb der gleichen Steuerjurisdiktion. Wenn beide im Kanton St. Gallen, in der Stadt St. Gallen ansässig ist, spielt es steuerlich an sich keine Rolle, weil die Unternehmung kann den Zins für den Steuersatz in St. Gallen abziehen und der Empfänger besteuert es mit dem Steuersatz in St. Gallen. Wenn wir Steuersatzunterschiede haben, dann gibt es Themen. Und wenn es dann auch noch allenfalls ins Ausland geht, und das wäre dann wahrscheinlich noch eine eigene Veranstaltung, dann gibt es allenfalls Qualifikationskonflikte, wenn es dann im Ausland vielleicht nicht mehr als Fremdkapital angesehen wird oder sogar als Eigenkapital.
Das heißt, wenn ich eine frei entscheiden kann, ob ich jetzt Eigenkapitalinvestitionen vornehme oder Fremdkapitalinvestitionen vornehme, da spricht zumindest bei der Gewinnsteuer sehr viel dafür, dass ich Fremdkapital nutzen werde. Und jetzt kommen wir gerade zur Bestimmung des verdeckten Eigenkapitals, weil das ist eine Missbrauchsbestimmung, die gerade verhindern möchte, dass eben zu viel Fremdkapital in eine Gesellschaft eingebracht wird, beziehungsweise zu viel Zinsen gezahlt werden. Könntest du den Zuhörerinnen rudimentär erläutern, wie sich dieses verdeckte Eigenkapital, beziehungsweise eben der maximale Zinsabzug dann genau berechnet?
Ich vergleiche es immer, den Grundmechanismus vergleiche ich immer, wie auch eine Bank vorgehen würde, wenn sie dich oder ein Unternehmen finanzieren würde oder eine bestimmte Sicherheit. Die Steuerbehörden gehen hin, und das ist so in einem Kreisschreiben ziemlich gut erläutert. Sie geht hin und schaut die Aktivseite an. Was hast du auf deiner Aktivseite? Hast du da Beteiligungen? Hast du Bargeld? Und bestimmt dann für diese verschiedenen Kategorien Maximalpositionen für die Fremdfinanzierung. Und der Mechanismus, das sie ein Maximum definiert, kommt genau von daher, was du gesagt hast, dass in der Praxis wahrscheinlich eine Tendenz dafür besteht, mehr Fremdkapital zu haben. Und dann, ich habe heute Morgen ins Kreisschreiben geschaut, kann das leider nicht mehr 100% auswendig. Bei den liquiden Mitteln, die darf man 100% fremdfinanzieren, dann Beteiligungen zum Beispiel 70%. Das heißt jetzt konkret, wenn Sie eine Gesellschaft haben, die nur aus Beteiligungen besteht, zu einem Verkehrswert von 1.000, dann können Sie 700 als Fremdkapital haben und 300 als Eigenkapital.
Genau, das hilft immer fürs Verständnis, diese Bonitätsprüfung durch die Banken. Weil wenn wir uns die liquiden Mittel anschauen, dann wird eine Bank sagen, na gut, wenn du nur liquide Mittel hast, kann ich dir mehr Fremdkapital geben, weil das eine sehr sichere Anlageklasse ist. Wenn ich aber Beteiligungen halte, dann ist das Risiko größer. Das heißt, wir machen in der Schweiz oder in diesem Schweizer Modell des verdeckten Eigenkapitals, wir berechnen eigentlich ein Asset-Debt-Ratio. Also wir nehmen Asset-Klassen, Aktiven, und setzen die ins Verhältnis zum Fremdkapital. Was sind denn die Folgen, wenn dieses Ratio überschritten wird?
Die untechnisch gebrochen zu viel bezahlten Zinsen werden unqualifiziert in eine Gewinnausschüttung, werden als Dividende angeschaut, und entsprechend ist dieser Zins in einem ersten Schritt nicht abzugsfähig.
Das heißt, die Ausgangslage ist eigentlich nicht das verdeckte Eigenkapital an sich, sondern die maximale Zinskapazität.
Genau, die wird dann so ermittelt. Also wenn Sie, in meinem Beispiel vorher haben wir gerechnet 700 Fremdkapital, wenn Sie jetzt 800 Fremdkapital gehabt hätten, das heißt 100 zu viel, dann ist der Zins auf diesen 100, der zu viel bezahlt wird, wird nicht anerkannt als geschäftsmäßig begründeter Aufwand.
Und was passiert, wenn ich jetzt beispielsweise nur Zinsen habe, die ich an eine Bank zahle, an einen Dritten? Habe ich dann auch ein Risiko?
Nein, weil das Gesetz, und da ist, glaube ich, dann nenne ich jetzt die Schweiz ein bisschen fortschrittlich, der Drittvergleich ist immer vorbehalten. Also es geht wirklich nur um, und das ist wahrscheinlich auch dieser Missbrauchsgedanke, dass wenn man den Nachweis erbringen kann, dass es fremdüblich ist, dann wäre der volle Zinsabzug.
Okay, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch eine letzte Frage und vielleicht hier die Klammer auf. Berechnungen sind immer sehr schwierig mündlich darzustellen. Wir empfehlen natürlich den Studierenden, Lehrbücher zu konsultieren oder veröffentlichen durch die Steuerbehörden, um das dann nachzuvollziehen, wie die Berechnung des maximalen Zinsabzugs tatsächlich erfolgt. Aber ich möchte doch noch eine letzte Frage stellen. Gibt es auch andere Modelle, wie man exzessive Fremdfinanzierungen verhindern könnte? Und was sind die Vor- und Nachteile dieser Modelle, die jetzt ihr vielleicht auch bei der Roche seht im Ausland?
Also ich glaube mal, der Startpunkt ist, und das ist eine größere akademische Diskussion, ob diese Abzugsfähigkeit von Zinsen ein reines Verrechnungspreis-Thema ist. Da gibt es weltweit unterschiedliche Ansichten zwischen den Steuerbehörden. Die Schweiz sagt klarerweise, es ist ein Verrechnungspreisthemen.
Für diejenigen Zuhörerinnen, die das zum ersten Mal hören, Verrechnungspreis bedeutet dann eben, wenn es dem Drittvergleich entspricht, also wenn ein Dritter die gleiche Finanzierung vornehmen würde, eben zum Beispiel eine Bank, dann habe ich kein Problem.
Genau.
Und das ist die Schweizer Praxis.
Genau, das ist die Schweizer Praxis. Darum auch dieser Vorbehalt, wenn man nachweisen kann, dass ein Dritter das so hingeben würde oder ob das, wenn das auf dem Markt beobachtbar ist, dann ist das okay. Dann, ich glaube, die nächste Kategorie sind Länder, die haben einen ähnlichen Approach wie die Schweiz, einfach ein bisschen genereller. Das heißt, da werden auch so Asset-to-Debt-Ratios vorgegeben. Die Schweiz macht das ein bisschen sophistizierter, dass man auf die Asset-Kategorien geht. In vielen Ländern sagt man einfach 20%, 30%, ein Drittel, zwei Drittel. Das sind vorgegebene Ratios, dass das die Maximum-Fremdfinanzierung ist.
Das wären dann eigentlich mehr Debt-to-Equity-Ratios oder Equity-to-Debt-Ratios, weil es unabhängig erfolgt von den aktiven Kategorien.
Da muss man immer ein bisschen dann vorsichtig sein, wie die Definition ist. Aus einer praktischen Sicht, unser Treasury findet natürlich solche Modelle gut, weil da können Sie einmal ins System schreiben, Neuseeland hat diese Regel und dann können Sie gewisse Limiten definieren und dann wird das so verfolgt. Das Schweizer Modell ist eher ein bisschen aufwendiger in der praktischen Umsetzung und auch im Monitoring. Was andere Länder machen, die USA, auch Deutschland ist, die setzen, und da ist auch dieses Thema Transfer Pricing spielt da wieder hinein, die sagen, nein, es ist kein Transfer Pricing Thema, sondern wir wollen einfach quasi die Steuerbasis schützen und sagen, wir haben den steuerbaren Gewinn, den knüpfen da typischerweise beim EBIT an und sagen dann zum Beispiel, der Zinsabzug darf maximum 30% dieses EBIT sein. Wir sprechen dann damit eigentlich von einer Zinsschranke. Momentan ist es um diese Zinsschranken ziemlich ruhig. Die werden nur so ein bisschen nebenbei diskutiert. Aber logisch, bei tiefen Zinsniveaus sind die keine großen Themen. Aber wenn wir wieder Zinsniveaus haben, wie vor jetzt werde ich ein bisschen nachdenken, fast vor 20 Jahren, dann erreicht man dann vielleicht schnell halt so EBIT 30%. Und dann laufen die Zinsabzüge eigentlich ins Leere. Und gewisse Länder haben auch, es ist nicht unbedingt dann ein Thema nur von Konzerngesellschaften, sondern auch gesamte Zinsaufwendungen auch von Dritten.
Und was, glaube ich, noch wichtig ist zu ergänzen, diese Zinsschranken, die du genannt hast. Also eben da sagt dann die Behörde, du darfst nur 30% deines EBITs als Zinsen abziehen, die werden nur bei der Gewinnsteuer durchgesetzt. Wogegen das Schweizer System wirklich eine Umqualifikation der Zinsen in Dividenden zur Folge hat. Und ich glaube, das ist für die Hörer und Hörerinnen auch wichtig, dass es eben im Schweizer Modell auch andere Folgen hat für denjenigen, der finanziert. Okay, super. Danke, Florian. Ich glaube, wir sind am Ende dieses Podcasts.
Herzlichen Dank dir, Peter.